Der Prediger. Leben in einer gefallenen Welt. Ein Kommentar über das Buch Prediger von Benjamin Shaw. Kapitel 9. Unterdrückung. Prediger, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten, und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der dran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende, und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen. Denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. In diesem Abschnitt betrachtet Salomo die Unterdrückung. Manche Ausleger, die der Absicht sind, dass Salomo das Buch nicht geschrieben hätte, sagen, dass er insbesondere diesen Abschnitt nicht selbst geschrieben haben könne. Salomo war schließlich König. Er hätte der Unterdrückung Einhalt gebieten können, die in seinem Land geschieht. Wie jemand, der Regierungsarbeit in irgendeiner Weise kennt, dies behaupten kann, übersteigt meine Vorstellung. Man bedenke Folgendes: Der Mensch ist gefallen. Das ist die Grundlage, auf der das ganze Nachsinnen von Salomo hier beruht. Angesichts der Tatsache, dass der Mensch gefallen ist, wird er in jedweder Situation, in der er sich befindet, seinen eigenen Vorteil suchen. Wenn er eine Machtposition innehat, wird er dazu neigen, diese Macht zu missbrauchen, wie auch Baron Acton sagt. Macht führt zu Verdorbenheit. Und absolute Macht führt zu absoluter Verdorbenheit. Große Menschen sind fast immer schlechte Menschen. Selbst wenn die großen Menschen gute Menschen sind, wie im Fall von Salomo, ist ihre eigene Macht nicht so groß, dass sie alle Korruption aus ihrer Regierung entfernen können. Salomo war weise genug, um dies zu erkennen. Ein Mensch mit Macht wird, wenn er gut ist, versuchen, diese Verdorbenheit zu minimieren, oder er wird versuchen, eine Herrschaftsform zu errichten, welche die Verdorbenheit minimiert. Doch man kann die Korruption in einer Regierung genauso wenig völlig auslöschen wie die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Wer unter der Verdorbenheit leidet, hat keinen Tröster. Es gibt in dem System einer Regierung, in jeder Regierung, nichts, das nach dem normalen Lauf der Ereignisse die trösten wird, die durch die Hand verdorbener Menschen leiden. Das ist zugegebenermaßen keine gute Nachricht. Viele möchten, dass sich dies ändert, doch angesichts des gewöhnlichen Menschen und eines gewöhnlichen Staates ist die Tatsache, dass es korrupte Herrscher gibt und solche, die unter ihrer Hand leiden, eines der Dinge im Leben ist, was sogar der Weise nicht ändern kann. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen, und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Deshalb preist Salomo die Toten oder gratuliert ihnen. Sie haben die Sphäre der Verdorbenheit hinter sich gelassen, die Lebenden leiden noch darunter. Doch noch besser als die Lebenden oder die Toten sind diejenigen dran, die doch nicht geboren wurden, weil sie das böse Treiben unter der Sonne noch nicht gesehen haben. Sie haben die Verdorbenheit nicht gesehen, sie haben die Sünde nicht gesehen. Salomo meint damit nicht, dass die Menschen irgendeine Präexistenz besitzen würden. Er nimmt hier nur eine Art hypothetische Position ein. Gäbe es diejenigen, die noch nicht existieren, wären sie im Vorteil gegenüber den Toten und denen, die jetzt leben müssen. Salomo wendet sich von der Unterdrückung dann der Arbeit zu. Er behauptet, dass alle Mühe und jedes geschickte Werk den Neid der Menschen aufeinander verursacht. Das ist wahrscheinlich eine Übertreibung, etwas, das im Buch Prediger mehr als nur einmal vorkommt. Anders ausgedrückt heißt das, dass ein großer Teil unserer Mühe und unseres Geschicks bei der Arbeit aus der Konkurrenz entsteht. Das finden wir nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Sport und in vielen anderen Bereichen des Lebens. Ein Mensch möchte besser sein als sein Mitmensch, doch auch das ist nichtig. Dieser Vorteil ist vergänglich, es gibt immer jemanden, der jünger, schneller, stärker oder begabter ist als wir. Am deutlichsten sehen wir dies im Sport. Ein älterer Sportler verliert seine Gewandtheit und seine Begabungen schwinden. Schließlich wird er durch einen anderen Spieler ersetzt. Doch das gibt es auch in anderen Bereichen des Lebens. Der Geschäftsmann verliert seinen Vorteil. Er schafft es nicht, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Er verliert sein Verlangen, vorne dran zu bleiben und fällt im Team zurück. Zu versuchen, stets im Vorteil zu bleiben, ist ein zweckloses Spiel. Schließlich wird jeder verlieren. Vielleicht werden jetzt manche daraus schließen, dass Konkurrenzkampf sinnlos ist, wenn man letztendlich doch verlieren wird, wenn man schließlich ersetzt werden wird. Warum soll man überhaupt miteinander wetteifern? Die Antwort von Salomo folgt in Vers 5 und 6. Wer aus dem Rennen aussteigt und nicht mehr wetteifern will, ist ein Narr. Seine Unbeständigkeit ist zu seinem eigenen Schaden. In der Antike gab es keine Sicherheit für diejenigen, die aus dem Rennen aussteigen. Sie gaben es zu ihrem eigenen Schaden auf, weiter zu konkurrieren. Niemand würde sich um einen faulen Menschen oder seine Bedürfnisse kümmern. Er sorgte durch seine Untätigkeit für seine eigene Armut und Not. Die Lösung dieses Denkspiels lautet Maßhaltung. Es ist besser, eine Handvoll Ruhe zu haben, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Das heißt, der Mensch soll mit einem vernünftigen Maß zufrieden sein, statt immer nach mehr zu verlangen. Vers 7 und 8 veranschaulichen dann das Argument von Salomo. Eine Nichtigkeit, eine Torheit, die er in dem Bereich der Arbeit sieht, ist ein unzufriedener Mensch. Es wird hier ein alleinstehender Mensch vor Augen geführt, ein Ebenezer Scrooge, Etwa aus Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Er hat weder Sohn noch Bruder. Er hat weder Freunde noch Familie. Doch er arbeitet weit mehr als nötig wäre, um seine Bedürfnisse zu stillen. All seine Arbeit hat aber keinerlei Ende. Doch durch seinen Reichtum wird er nicht zufriedener. Wie viel ist genug? Nur ein wenig mehr. Diese Aussage wird auch durch die Untersuchung veranschaulicht, welche vor vielen Jahren gemacht wurde, in der nur zwei Fragen gestellt wurden. Die erste lautete: Wie viel verdienen Sie? Und die zweite: Wie viel müssten Sie verdienen, damit es Ihnen gut geht? Bei allen Einkommensgruppen, bei den Ärmsten wie bei den Reichsten, lautete die Antwort etwa 25% mehr. Was sie schon hatten, machte sie nicht zufrieden. Bei den Ärmsten ist diese Antwort verständlich. Was sie verdienen, reicht vielleicht nicht wirklich aus, um ihre grundlegendsten Bedürfnisse angemessen zu stillen. Doch für die Wohlhabenden wurde das zur Notwendigkeit, was die Armen als Luxus betrachtet hätten, und sie waren trotzdem nicht zufrieden damit. Das Problem hier ist also, dass ein Mensch, der für sich selbst arbeitet, der viel mehr arbeitet, als er es nötig hätte, so viel, dass er es nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, niemals innehält und nach dem Warum fragt. Statt mit seinem Streben nach Reichtum aufzuhören, nimmt er sich das Beste. Manche übersetzen das Beste hier mit Freude. Das ist vielleicht keine schlechte Übersetzung, aber Salomos Argument ist, dass es gute Dinge im Leben gibt, die man einfach nicht mit Geld kaufen kann. Und die ständige Jagd nach Geld raubt einen Menschen diese guten Dinge des Lebens. Der Gedanke an einen Menschen ohne Freunde und Familie lässt Salomo über das ganze Konzept von Gemeinschaft nachdenken. Er untersucht diesen Gedanken in dem Abschnitt 4, Vers 9 bis 12. Gemeinschaft ist besser als Einsamkeit. Der Mensch wurde nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Auch vor dem Sündenfall sagte Gott bereits, dass es für den Menschen nicht gut ist, allein zu sein. Somit profitieren zwei, die miteinander arbeiten, mehr als jemand, dessen Arbeit ihm lediglich allein nützt. Salomo veranschaulicht dies mit drei irdischen und ganz praktischen Beispielen. Wenn jemand allein fällt, kann ihm niemand aufhelfen. Wenn jemand eine kalte Nacht allein verbringt, gibt es niemanden, der ihm helfen kann, sich warm zu halten. Ein Mensch, der angegriffen wird, kann überwältigt werden, doch wenn er Hilfe hat, kann man die beiden zusammen weniger wahrscheinlich besiegen. Und die dreifache Schnur ist wahrscheinlich ein Sprichwort, das hier zitiert wird, um das Argument abzurunden. Wer glaubt, dass er alles allein schaffen kann, ist ein Narr. Andere als Hilfe zu haben, bietet Kraft, Schutz, Trost, Leitung, Führung und viele andere Dinge mehr. Ob wir es nun zugeben wollen oder nicht, wir sind bei fast allem von anderen abhängig. Die Verbindung zwischen diesem und den folgenden Versen ist unklar, wie auch die Verbindung des nächsten Abschnitts mit dem folgenden. Außerdem gibt es eine gewisse Unsicherheit über die Details in der in Vers 14 bis 17 beschriebenen Situation. Was klar ist, ist der anfängliche Gegensatz zwischen einem armen, aber weisen jungen Mann und einem alten, aber törichten König. Salomo gibt sich hier ein paar Überlegungen über allgemeine Weisheitsthemen hin. Zuerst ist da der Gegensatz zwischen Jugend und Alter. Anders als in unserer heutigen Kultur wurde in der Antike das Alter als Quelle von Weisheit angesehen. Und Herrscher wurden auch allgemein als weiser angesehen als ihre Untertanen. Doch hier sind die Rollen vertauscht. Es sind der junge Mann und der Untertan, die weise sind. Es sind der König und der alte Mann, die töricht sind. Nach Salomos Einschätzung ist es besser, der weise junge Mann zu sein, auch wenn er ein Untertan ist, wenn man dagegen den König betrachtet, keine großen Spielräume besitzt. Die Situation des Königs wird noch durch die Tatsache verschlimmert, dass man ihn nicht einmal mehr warnen kann. Er wird auf seine Ratgeber nicht hören. Die folgenden Verse wirken fast augenblicklich etwas verwirrend auf uns. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Bezieht sich dieser Vers direkt auf Vers 13? Wer ist der Er in diesem Vers? Ist es der weise junge Mann? Ist es der alte, törichte König? Es scheint am wahrscheinlichsten, dass der Vers zu dem Vorangehenden gehört und dass mit dem Er in der Frage der weise junge Mann gemeint ist. Das liegt daran, dass es in dem anderen Fall keine Bezugsgröße für den Er hier gäbe. Außerdem macht es wenig Sinn, wenn man es auf den alten, törichten König bezieht. Die dargestellte Situation ist also diese. Ein armer, weiser junger Mann im Reich eines alten, törichten Königs. Er ist im Gefängnis gewesen. Wir müssen uns wahrscheinlich eher die Inhaftierung von Jesus vorstellen als unsere typischen Gefängnisse heute. Doch er kommt heraus und wird schließlich vermutlich aufgrund von seiner Weisheit König. Damit folgt also ein junger, weiser König auf einen alten, törichten König. Dann wird in Vers 15 ein zweiter erwähnt. Ist dies der gleiche junge Mann als zweiter neben dem alten König? Oder ist dies ein zweiter junger Mann? Dieser zweite junge Mann folgt dann mit der Unterstützung des Volkes dem ersten jungen Mann als König nach. Diese Stelle ist zugegebenermaßen etwas mysteriös. Doch die eigentliche Aussage scheint folgende zu sein. Alte Könige werden ersetzt, doch besonders wenn sie alt und töricht sind, wird das Volk einen jungen Mann vorziehen. In diesem Fall ist die Vorgeschichte des jungen Mannes durch seine Weisheit kein Problem. Doch schließlich wird auch er ersetzt werden. Seine Weisheit wird ihn letztendlich nicht über die Zeit hinaus in seinem Amt halten, die das Volk dulden wird. Salomo lebte zwar nicht, um zu erkennen, wie das in der weiteren Geschichte von Israel der Fall sein würde, doch er hatte es sicher in anderen Nationen beobachtet. Oder wenn nicht, konnte er es sich sicherlich vorstellen. Er war sich der Wankelmütigkeit des Volkes wohl bewusst. Den alten, törichten König würde man vergessen, doch auch der arme, weise junge Mann würde vergessen werden. Auch seine Nachfolger würde man vergessen. Die Zeit würde weiterlaufen. Das ist der Lauf der Welt. Alles ist vorübergehend und der Mensch kann es nicht kontrollieren.